Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
Wir wollen der nachhaltigste Fußballclub der Welt werden. Da fühlen wir uns schon bestärkt, dass wir über ein nachhaltiges Engagement, über das, was wir verkörpern, mit viel Ressource, das muss man immer wieder dazu sagen, dass wir darüber eine Positionierung erfahren, die über einen traditionellen Fußballclub hinausgeht. Wir wollen über die Nachhaltigkeit unsere wirtschaftliche Situation so verstärken und unsere Einzigartigkeit so verstärken, dass wir imstande sind, besseren Fußball zu spielen.
Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Brand Trust Talks Beyond. Ihr habt es schon gehört, es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder in die Substanz und zwar mit niemand Geringeren als Nils Rosso. Nils Rosso ist kaufmännischer Vorstand vom 1. FC Nürnberg, also von unserem, ja sag ich mal, Heimatclub sozusagen, vom einzig wahren Club. Und da kann ich euch eigentlich mit einem Satz, würde ich sagen, schon so ein bisschen die Neugierde bei euch vielleicht entfachen, warum ihr jetzt gleich dranbleiben solltet. Und zwar hat der 1. FC Nürnberg eben mit Nils Rosso gemeinsam folgende Vision proklamiert und kommuniziert. Und zwar möchte der 1. FC Nürnberg der, aufpassen, nachhaltigste Fußballclub der Welt werden. Und jeder, der jetzt neugierig ist und sagt, okay, was steckt da eigentlich dahinter, der müsste eigentlich dranbleiben. Und jeder, der es vielleicht noch nicht ist, dem kann ich ein bisschen noch erzählen, in was für eine Richtung denn der Talk eigentlich geht. Und zwar haben wir so ein paar Kapitel aufgemacht. Und wir starten erstmal mit dem Kapitel, wer oder was ist eigentlich die Marke 1. FC Nürnberg? Oder wie wir in Nürnberg auch liebevoll sagen, wer ist denn eigentlich der Club? Was macht den eigentlich aus? Und auch da gibt es schon ein bisschen was zu erzählen. Aber wir hören eben dort nicht auf, sondern gehen natürlich rein in das Kernthema. Warum sollte eigentlich ein Fußballclub nachhaltig agieren? Was hat man denn eigentlich davon? Und das geht dann auch in die Richtung einer meiner Kernleitfragen für diesen Talk und zwar, warum muss denn der 1. FC Nürnberg gleich mit einer solch großen Kommunikation raus? Ich meine, der nachhaltigste Fußballclub der Welt zu werden, das ist schon sehr, sehr hochgegriffen. Aber Nils nimmt eben zu all diesen Fragen ja uns mit so auf seine ganz persönliche Reise und erklärt natürlich auch die Vorteile dessen, wenn man eben sagt, man geht so offensiv in die Kommunikation raus mit solch einem Versprechen oder mit solch einer Vision. Und auch seine ganz persönliche Reise, wie ich finde, ist ganz, ganz hörenswert. Da erzählt er ganz aus dem Nähkästchen, wie er denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen ist. Im weiteren Verlauf sprechen wir dann noch auch über die operative Umsetzung und vor allen Dingen auch über die Wirkung der Initiativen. Bringt das eigentlich was? Das ist ja immer so die Gretchenfrage beim Thema Nachhaltigkeit. Hat man da irgendwie was davon? Und auch da hat er echt ein paar schöne Geschichten zu berichten. Und dann kommen wir am Ende noch zu einer weiteren Leitfrage, die mich auch beschäftigt hat. Und zwar, wie schafft es eigentlich Nils und eben auch der 1. FC Nürnberg, dass das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich nachhaltig umgesetzt wird? Gerade im funktionärsgetriebenen, schnelllebigen Fußballgeschäft, wo man natürlich irgendwie auch den Fans dann irgendwie immer was schuldig ist, auch auf dem Platz gerade. Wie schafft man es, dass es dort länger als eine Amtszeit auch ein Thema wird und nicht nur, wie gesagt, so ein kleines Fähnchen im Wind ist. Also ich würde sagen, genug geboten, hört also rein in einer meiner, würde ich sagen, schon Lieblingsfolgen. Ja, warum eigentlich, kann ich euch vielleicht zum Abschluss noch sagen, weil ich selber skeptisch war, als ich diese Vision, diesen Spruch, diesen sehr offensiven Leitsatz gehört habe, dass ich gesagt habe, ja, der 1. FC Nürnberg will das erreichen. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen oder ist das nicht einfach nur ein bisschen Oberflächlichkeit? Nein, Nils zeigt sehr gut, dass es echter Change ist, echter Wille dahinter ist, echte Haltung ist. Von daher hört unbedingt rein. Los geht's. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Wir haben wieder einen spannenden Talk vorbereitet mit einem noch spannenderen Gast, würde ich sagen. Und zwar sitzt mir gegenüber der liebe Nils Rosso. Grüß dich Nils, hallo.
Hallo Colin.
Schön, dass du bei uns bist. Wir haben mal wieder einen Live-Talk und zwar zu einem sehr, sehr spannenden Thema und Produkt. Der ein oder andere wird dich auch kennen, auch allein durch dieses Intro, was ich schon gemacht habe. Aber bevor wir zum glorreichen Club kommen, wie man bei uns so gerne sagt, wollen wir uns erstmal mit dir beschäftigen. Du darfst einmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst.
Ja, mein Name ist Nils Rosso. Ich bin kaufmännischer Vorstand beim ruhmreichen 1. FC Nürnberg. Bin 47 Jahre alt, habe 3 Kinder und habe das Privileg, in meiner Geburtsstadt tatsächlich den ansässigen Verein zu führen.
Das war mir gar nicht klar, dass du auch hier geboren bist. Okay, aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu. Jetzt starten wir erstmal, wie gesagt, mit dir und du musst ja an ein paar, ja, ich sag mal, Ritualfragen vorbei, die dem einen oder anderen eine Komplexität oder eine Komplexität für sie darstellen. Mal gucken, wie du das Ganze parierst. Wir starten mal, wenn wir schon beim Thema Geburt sind, mit deiner Kindheit. Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit gewesen?
Da mein Papa immer mit einem Mercedes rumgefahren ist, war wahrscheinlich Mercedes so mein Ein und Alles damals.
Sehr gut. Und wie ist es heute? Was ist deine Lieblingsmarke aktuell? Immer noch Mercedes?
Na, würde ich nicht mehr sagen. Ich finde Marken spannend, die es geschafft haben, sich neues Leben einzuhauchen. Marken, die vielleicht schon ein bisschen länger im Orbit sind, dann aber eine neue Philosophie gefunden haben, ohne ihren Markenkern zu verlieren und sich wieder en vogue gemacht haben. Und da denke ich jetzt gerade ein bisschen lokal. Ein Beispiel ist für mich Retterspitz, die es tatsächlich geschafft haben, von der Marke, die man kennt als die Marke der Oma, die einem irgendwas aufgetragen hat, sodass es einem besser geht, jetzt das neu zu interpretieren, indem man sagt, es ist doch ein Privileg, von der Oma aufgetragen geworden zu sein. Und jetzt geht es darum, sich neu und neuartig und zukunftsausgerichtet zu positionieren. Und da finde ich Retterspitz ein tolles Beispiel.
Wir auch, das ist sehr schön. Also wir haben eine gewisse Verbindung zu Retterspitz, von daher freut mich das Feedback in dem Zuge auch nochmal. Sehr schön, wunderbar. Dann kommen wir von den Lieblingsmarken mal so ein bisschen zu dir als Person. Und jetzt frage ich dich mal die schwierige Frage, mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben, wenn du nur eins hättest?
Unermüdlich.
Sehr gut. Warum unermüdlich?
Ich glaube, ich habe eine gewisse Energie, Dinge zu verändern. Ich durfte mal an meinem eigenen Purpose arbeiten. Und da ich mütterlicherseits aus einer Landwirtschaftsfamilie komme, habe ich die drei Worte säen, nähren und ernten gewählt und finde das Säen doch immer sehr spannend. Also mir macht es großen Spaß, neue Dinge zu bewegen.
Da werden wir gleich definitiv noch tiefer einsteigen. Das ist einer unserer Kernpunkte, die wir für das Gespräch vorbereitet haben. Jetzt musst du noch an der letzten Frage ja vorbei. Und zwar haben wir jetzt deine Funktion ja schon gehört, deine offizielle Funktion. Wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, wenn du die denn nicht nennen dürftest?
Ich trage dafür Sorge, dass wir möglichst gute Fußballer möglichst gut bezahlen können.
Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, aber es wird sich gleich mehr noch erschließen. Also klar, irgendwie logisch, aber ich versuche das gerade auf deine Funktion zu übertragen. Aber gut, kommen wir vielleicht dann gleich auch noch ein bisschen mehr drauf ein. Jetzt gehen wir mal in den Club rein. Bevor wir, wie gesagt, mit dem Kernthema beginnen, kannst du einmal kurz erklären, wer oder was ist eigentlich der erste FC Nürnberg? Wir haben es vielleicht hier bei den Hörerinnen und Hörern nicht nur mit Fußballfans zu tun. Und da kannst du schon nochmal auch erzählen, wer ist eigentlich der erste FC Nürnberg und was ist das Besondere am ersten FC Nürnberg?
Also den ersten FC Nürnberg gibt es seit 124 Jahren. Der erste FC Nürnberg ist, wissen viele nicht, der Vize-Rekordmeister in Deutschland, also hat die zweitmeisten Meistertitel in Deutschland gewonnen. War natürlich sehr erfolgreich in den 20er Jahren, dann bis in die 60er Jahre und hat über seinen Erfolg, aber auch über die Bedeutung in dieser Stadt, in dieser Region doch eine große Wichtigkeit in dieser Stadt erlangt. Also Nürnberg bringt man vielleicht in Verbindung mit dem Christkindlesmarkt, mit den Lebkuchen, mit den Bratwürsten und dann kommt wahrscheinlich schon der erste FC Nürnberg, der so ein bisschen auch Ausdruck dessen ist, wie der Nürnberger denkt und Ausdruck dessen ist, wie die Stadt Nürnberg so veranlagt ist.
Erklär das mal ein bisschen.
Ich glaube, Nürnberg ist ja in dieser, die Stadt Nürnberg ist in dieser Position, wo man eine halbe Million Einwohner hat, wo man innerhalb seines Bundeslandes einen großen Bruder hat, auf den man manchmal ein bisschen neidisch guckt, weil dem vieles zufliegt. Man sieht sich vielleicht selber eher als der kleine vernachlässigte Bruder in seinem Bundesland. Man hat wahrscheinlich auch nicht mit so viel Ressourcen zu hantieren, wie man es in anderen Städten tun kann. Nürnberg ist eine Arbeiterstadt. Nürnberg hat seine Herausforderungen und ebenso ist es beim ersten FC Nürnberg. Das Schöne ist, der Club vereint ganz viele Menschen. Vom Milliardär bis zum fast Obdachlosen oder Obdachlosen haben wir alles, was sich im Stadion dann irgendwie zusammentut. Und wenn ich in Nürnberg ins Taxi steige, ich kann es jedem empfehlen, und den Taxifahrer frage, was gibt es denn Neues vom Club, dann hat in 95% aller Fälle der Taxifahrer eine Menge zu erzählen.
Das heißt, ihr habt schon eine starke Verbindung mit der Stadt, mit den Leuten hier. Ihr seid hier absolutes Kulturgut in der Stadt.
Ja, wir sind Teil dieser Community. Wir sind tatsächlich Gesprächsthema. Viele Menschen leiden mit dem Club. Man sagt auch immer, die Leidenschaft, die man ja eigentlich einem Fußballclub nachsagt, die nimmt man in Nürnberg manchmal auch wörtlich. Man leidet mit dem Club. Auf der anderen Seite freut man sich sehr mit dem Club. Und ich glaube, niemandem in dieser Stadt ist der Club völlig egal. Also jeder hat irgendwie so sein Quäntchen beizutragen und genau darauf basieren wir unsere Strategie für die Zukunft des ersten FC Nürnberg.
Da gehen wir auch, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, gleich nochmal stärker ein. Jetzt interessiert mich aber gerade, wenn wir in so Markentalk hier sind, schon nochmal, was macht die Marke erste FC Nürnberg aus? Da gibt es ja so ein paar Punkte, die euch vorauseilen. Du hast gerade schon ein bisschen was genannt. Ich kann es auch so als zugezogene Mama sagen, dass ich es irgendwann auch gelernt habe. So der Club ist adept, glaube ich, heißt es, ne? Und so Geschichten. Und ich jetzt auch aus meiner Perspektive finde ich, glaube ich, irgendwie, dass die Marke 1. FC Nürnberg eine total spannende Marke ist, weil sie so viel spannendes Potenzial mit sich bringt, mal positioniert zu werden, mal das auch zu nutzen, weil es bei euch eben so viel gibt. Ihr habt so von Natur aus so eine gewisse Emotion, die euch umgarnt. Erste Frage, würdest du das bestätigen, was ich sage? Und zweite Frage dann, wie steht es denn um die Marke 1. FC Nürnberg? Wie gesagt, was macht diese Marke so besonders? Macht sie überhaupt etwas besonders?
Also wir müssen ja schon sagen, vor 100 Jahren war der 1. FC Nürnberg das, was Bayern München jetzt ist. Also wir waren die absolute Vorzeigeadresse, hatten die meisten Nationalspieler. Man sagt auch der Ruhmreiche. Das war ein Ruhm, den der 1. FC Nürnberg umgarnt hat. Und dann ist man immer mehr in diese Achterbahnposition gekommen, dass es immer mal wieder ein Streben nach mehr gab. Man hat mal im Europapokal gespielt, man hat zuletzt 2007 den DFB-Pokal gewonnen. Das waren immer noch so positive Zuckungen rund um den Verein, die dann tatsächlich diese Stadt wieder elektrisiert haben. Und man hat gemerkt, das macht was mit der Stadt. Ähnlich wie so ein Sommermärchen es mit dem Land gemacht hat, hat der Pokalsieg 2007, ich war zugegen, tatsächlich was mit dieser Stadt gemacht. Und jeder war dann auf einmal wieder stolz auf seinen Verein. Es gibt aber auch einige Schattenseiten, die der 1. FC Nürnberg durchlaufen musste, oder Schattenzeiten, wo man auch durchaus Vertrauen verloren hat. Und das ist uns ganz wichtig, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Vertrauen in die Schlagkraft, die handelnden Personen und natürlich das Sportliche, wo man doch auch manchmal mit dem Pech vertraut war, dass man in der letzten Minute dann noch das Tor gekriegt hat. Vielleicht kommt daher auch diese Aussage, dass der Club doch ein Depp sei. Vielleicht kommt es auch daher, dass man teilweise nicht mit seinem Umfeld wirklich positiv umgegangen ist. Das versuchen wir nicht zu bekämpfen, nicht aktiv zu bekämpfen. Wir versuchen nur weniger Anlass zu geben, um zu sagen, der 1. FC Nürnberg sei ein Depp, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen nicht mehr diejenigen sein, die hinterherrennen, sondern wir wollen irgendwie gucken, dass wir dieser Stadt auch mehr Ansehen verschaffen, diesem Verein natürlich in allererster Linie mehr Ansehen verschaffen, indem wir mal neue Wege gehen. Und das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Aufgabe rund um den Club.
Da gehen wir jetzt auch mal rein, weil ich habe jetzt bewusst diesen Bogen ein bisschen gespannt, weil ich kann insofern mal aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern. Wir haben uns ja auch im Zuge eines anderen Talks praktisch kennengelernt, wo du die Nachhaltigkeitsvision, nenne ich es jetzt mal, du kannst das gleich richtig stellen, vom 1. FC Nürnberg vorgestellt hast. Und das stand dann schon auf der Agenda drauf und man hat dann irgendwie gesehen, dass da eine sehr, sehr ambitionierte Vision draufsteht. Und ich habe das natürlich mit meinen Assoziationen verbunden, die ich vom Club eben habe. Und da ist ganz viel von dem drin, was du auch gesagt hast. Da sind die Schattenseiten drin, also dass man hier das ein oder andere funktionärstechnisch ein bisschen von einer, ja, ich sag mal, spannenden Seite umgesetzt hat. Und natürlich steckt da auch dieses manchmal Scheiternde, dieses Erratische auch mit drin, was man halt einfach mit dem Club assoziiert. Und das alles so mitnehmend war ich dann schon sehr skeptisch, als ich dann gehört habe, was ihr euch so vorgenommen habt, nachhaltigkeitstechnisch. Und ja, und der Talk heute soll ja auch dazu da sein, das mal ein bisschen zu beleuchten und eigentlich mal vielleicht auch den Menschen da draußen zu erzählen, was ihr so vorhabt. Aber das mal um den Bogen zu spannen, was irgendwie das Interessante war, auch an dem, wie gesagt, dass da so ein gewisses Spannungsfeld und Widerspruch für mich auch da war. Jetzt beginnen wir aber mal beim A sozusagen und erzähl uns mal, was ist die Nachhaltigkeitsvision und wie gesagt, kannst du es auch elementar nochmal einordnen? Also was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit beim 1. FC Nürnberg?
Was habe ich vorgefunden, als ich vor 5 Jahren beim 1. FC Nürnberg angefangen habe? Natürlich habe ich jetzt die Position des Vereins in dieser Stadt, das habe ich schon beschrieben. Ich möchte vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen. Wir sind ein eingetragener Verein. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball, aber immer seltener der Fall, dass ein Profifußballverein ein eingetragener Verein ist. Das heißt, wir sind sehr nah an unseren Mitgliedern. Unser höchstes Gremium ist die Mitgliederversammlung. Und verbunden mit dem Fakt, dass der Verein dann doch so verwurzelt ist in dieser Stadt, spielt der Mensch eine große Rolle und sollte der Mensch auch eine große Rolle weiterhin spielen. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, dass der Status eines eingetragenen Vereines ein Wettbewerbsnachteil ist, sondern dass wir daraus eine Tugend machen sollten. Und dass wir sagen sollten, wir können sehr nah am Menschen sein. Also wir kommen aus der sozialen Nachhaltigkeit. Und das habe ich vorgefunden. Vor 5 Jahren, als ich, wie gesagt, angefangen habe, habe ich gesehen, dass es da einzelne Aktionen gab, die sehr auf Kinder, auf Inklusion, auf Integration ausgerichtet waren, wo ich ein unheimliches Potenzial gesehen habe und wo ich auch darin bestärkt wurde, wie ich doch Markenführung, auch wenn unsere Fußballfans immer sagen, wir sind keine Marke, wir sind ein Verein, das möchte ich auch nochmal betonen, aber wo ich aus meinem Vorleben auch gesehen habe, dass es in der Jugendkultur von heute doch ein bisschen menschelt und dass man nicht mehr nur mit dem Produkt hausieren gehen sollte, was man auch immer verkörpert, sondern dass man darüber hinausgehen soll und dass man da irgendwie Anlass dafür erzeugen sollte, dass Menschen sich mit einer Marke, einem Verein in unserem Falle, noch viel stärker engagieren, als einmal in zwei Wochen zu einem Heimspiel ins Max-Morlock-Stadion zu gehen. Und das aufzugreifen, was ich da wiedergefunden habe, war die große Vision. Dass wir einfach sagen, wir müssen das Leitbild mal neu formulieren und wir müssen uns eine Ambition geben, die jeden erstmal aufschrecken lässt. Und die Ambition war oder ist nach wie vor, wir wollen der nachhaltigste Fußballclub der Welt werden.
Das klingt tatsächlich sehr, sehr ambitioniert. Also gemessen nochmal darin, dass ihr so eine gewisse Historie mit euch auch bringt, irgendwo mit, vielleicht mit so einer Art Hypothek startet einfach mal glaubwürdigkeitstechnisch und natürlich vor dem anderen Hintergrund, da sind ein paar andere Marken auch schon unterwegs auf dem Weg. Ich glaube, Reading macht ein bisschen was in England mit dem Thema Trikotsponsoring und so weiter. St. Pauli in Deutschland auch sehr bekannt, die sich für viele Themen einstellen. Und auf der ganzen Welt gibt es da, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele. Und jetzt geht ihr in diesen Wettkampf rein? Warum macht ihr das? Also fangen wir bei der Definition nochmal an. Warum geht ihr mit diesem offensiven Bild raus? Warum macht ihr es nicht einfach ein paar Nummern kleiner?
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Club aus einem Dornröschenschlaf erweckt werden muss und dass der Club zu viel Stangenware war. Also, dass sich der Club in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich weiterentwickelt hat. Dass man sehr stark in den Rückspiegel geschaut hat und nicht nach vorne geschaut hat. Dass man sich noch darauf ausgeruht hat, man ist doch schließlich der Vize-Rekordmeister, aber meist nicht erwähnt hat, dass die letzte Meisterschaft 1968 war. Und das will ich auch durchaus zugeben, dass man in Sachen Vermarktung in einem in die Jahre gekommenen Stadion einen sehr durchschnittlichen sportlichen Erfolg zutage bringt und ohne Ecke und Kante nicht wirklich spannend war für strategische Partner, die gemeinsam mit einem dann tatsächlich in die Zukunft gehen wollen. Da ist man in Franken natürlich erstmal mit einem erheblichen Widerstand und wie kommt denn der jetzt mit so einer größte Nachhaltigkeit der oder nachhaltigster Fußballclub der Welt? Da läuft man erstmal gegen ein paar Wände. Aber was es bewirkt, ist, dass jeder sich mal hinterfragt und dass jeder mal seinen Status hinterfragt. Und dass man dann mal seine Ambition widerspiegelt, weil genauso bescheiden wie der Nürnberger und der Franke ist, so hat man doch das Selbstverständnis, dass der Club doch in der ersten Bundesliga spielen muss. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir ein eingetragener Verein mit einem durchschnittlichen Produkt in einem durchschnittlichen Stadion sind, der sich sonst in anderer Art und Weise auch nicht irgendwie entfaltet, sondern da muss die Ecke und die Kante mal reingebracht werden. Denn wir wollen uns ja auch daran messen lassen, dass wir sportlich dann irgendwann wieder erfolgreich sind.
Soweit verstanden, das ist auf jeden Fall interessant. Also das Thema Ambitionen reinzubringen, um aufzuwecken, um vielleicht auch gerade dann trotzdem diese Assoziationen auch ganz bewusst zu bespielen, die vorhanden sind. Wie du gesagt hast, Selbstverständnis, man möchte erfolgreich sein, man ist irgendwie auch erfolgreich, steckt irgendwo trotzdem in der DNA drin. Das heißt, man kann ja auch mal wieder dran erinnern, woher man kommt, was die Erfolgszeiten angeht. Jetzt ist aber noch ein spannender Punkt und den kannst du vielleicht auch mal ein bisschen mit deiner Historie auch beantworten, weil da gibt's eine ganz spannende Story zu dir selber ja auch. Die Antwort, die du noch geben musst, ist, warum Nachhaltigkeit? Ich meine, zu dem Punkt, Ambitionslevel mal auszurufen, wir gehören in die erste Liga, wir wollen zurück in die Champions League, wir wollen, keine Ahnung, der beste Ausbilderverein Deutschlands sein und die beste Talentschule, was auch immer. Da gibt's Möglichkeiten en masse, diese Ambition zu wecken. Warum, um Gottes Willen, beschäftigt ihr euch mit dem Thema Nachhaltigkeit als Fußballclub?
Muss ich eine mehrschichtige Antwort geben in erster Linie. Oder erstens hat uns die Corona-Zeit gezeigt, wie weit entfernt der deutsche Profifußball doch von der Gesellschaft war. Und man hat einen Spiegel vorgehalten gekriegt mit all den Sonderwünschen oder Sonderkonstellationen rund um den Profifußball, die uns eigentlich gesellschaftlich mehr entfernt hatten. Wenn ich jetzt ein Verein bin, der möglichst nah am Menschen sein will, möglichst nah an der Gesellschaft sein will, dem möglichst viel Vertrauen zugekommen lassen werden sollte, dann muss ich an meiner Herangehensweise was ändern. Und wahrscheinlich bin ich natürlich auch geprägt von dem, was ich in meiner Vorzeit vor dem ersten FC Nürnberg bei meinem vorherigen Arbeitgeber, der tollen Marke Adidas, erleben durfte, wo ich doch gesehen habe, alleine das Produkt macht nicht den Unterschied, sondern wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo wir bei all dem Menscheln, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, mehr in der Community denken müssen.
Erzähl mal die Story zum Thema Community, weil das erklärt, glaube ich, auch ganz gut, wo du dann auch den Bezug auch zur Marke Club eben aufgemacht hast, wo du gesagt hast, die soziale DNA ist irgendwie schon strukturell gegeben und da gab es für dich eine interessante Erfahrung in der Vergangenheit. Erzähl mal davon.
Also ich bin bei Adidas ein bisschen in der Welt umhergekommen, war erst im Vertrieb in Herzogenaurach, bin dann nach Zürich gekommen, war weiterhin im Vertrieb, bin dann nach Moskau gekommen, war da fürs Marketing zuständig. In einem Land, in dem ich die Sprache nicht sprach, geschweige denn die Schrift lesen konnte, war ich für 1100 eigene Läden zuständig und natürlich für den gesamten Marketingansatz, den diese Marke, die 65% Marktanteil innehatte, dann auch verkörpert hat. Das war eine Herausforderung, weil ich, wie gesagt, mit der Kultur nicht so nah war und die Sprache nicht sprach und kam dann 3 Jahre später nach New York. Da hatten wir keinen Marktanteil von 65%, sondern wir hatten damals einen Marktanteil von 4,5%. Und ich war zumindest ein bisschen der Sprache mächtig und habe mir vorgenommen, jetzt möchte ich in New York dann auch mal verstehen, wie der Konsument so richtig tickt. Und habe über meine Verantwortung, die ich in New York hatte bei Adidas, habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt mal freiwillig in eine Lektorentätigkeit gehen und habe mich mal bei einer Highschool vorgestellt. Mitten in Manhattan, die Schule hieß auch noch High School of Fashion Industries und genauso cool waren die Schüler, die da vor Ort waren. Also man war mit 15, 16, 17-jährigen Schülern zugegen und ich habe einfach meine Dienste angeboten und habe gesagt, kann ich ehrenamtlich bei euch mal über Sportmarken, Retail, meine Karriere und so weiter erzählen. Und dann hat die Schulleitung gesagt, Mensch, finden wir toll. Hat noch nie einer gemacht, dass er sich da freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Das kannst du gerne machen. Passiert alles auf freiwilliger Basis natürlich. Aber wenn du über Adidas redest, da wird der ein oder andere kommen. Und dann habe ich gesagt, kann ich dann auch nach der 1,5 Stunden Lektorentätigkeit nochmal 1,5 Stunde mit den Kids dann so zusammensitzen und die noch ein paar Fragen stellen. Dann haben die gesagt, wie gesagt, alles freiwillig, aber wenn du da die richtigen Fragen stellst, dann sind die da bestimmt bereit, dir Auskunft zu geben. Und das habe ich dann tatsächlich mal gemacht. Und dann habe ich mal versucht, die New Yorker Jugendkultur und die New Yorker Jugendlichen, die sehr kreativ veranlagt waren, von Adidas-Produkten zu überzeugen. Und habe realisiert, dass das gar nicht so leicht ist. Und dann habe ich mal den Prototypen vom Working Name Best Sneaker That Has Ever Been Built mal mitgebracht. Also der beste Turnschuh, der jemals gebaut wurde, der ein Jahr später erst in den Markt gekommen wäre. Und habe den mal einem 16-Jährigen unter die Nase gehalten. Da habe ich natürlich den Spannungsbogen ein bisschen aufgebaut und habe gesagt, ich habe was ganz Besonderes für dich dabei. Du wirst heute den besten Sneaker sehen, der jemals gebaut wurde. Und dann steht er da relativ felsenfest vor mir und ich hole ihn aus meinem Beutel raus und sage, voilà, hier ist er. Der beste Schuh, der jemals gebaut wurde. Er nimmt ihn in die Hand, biegt ihn durch, schaut ihn sich von allen Seiten an. Ich erzähle dann noch, Mensch, das Dämpfungssystem ist mit der BASF entwickelt und das Obermaterial mit der NASA entwickelt und Kanye West himself hat diesem Schuh noch den letzten Design-Touch verliehen. Das ist eine limitierte Edition, kostet $250 in einem Jahr im Markt. Würdest du kaufen, oder? Und dann schaut er sich diesen Schuh nochmal an und dann gibt er ihn mir zurück und dann sagt er, gratuliere, das ist wahrscheinlich wirklich der beste Schuh, der jemals gebaut wurde. Dann sage ich, würdest du ihn kaufen? Hat er gesagt. Ich? Niemals. Und dann sage ich, jetzt habe ich das beste Produkt der Welt in der Hand. Und du würdest es nicht kaufen. Warum? Er sagte, ich bin Nike. Ich bin Nike für mein Leben. Ich sage, erklär mir das. Dann sagt er, im Alter von 4 Jahren wurde mir erstmals Zugang zu einem Basketballcourt verschafft. Ein Basketballcourt, der professionellen Standard hat. Seitdem darf ich jede Woche auf diesem Basketballcourt trainieren. Und zwar mit einem ehemaligen NBA-Spieler, der mich zu dem Basketballer gemacht hat, der ich heute bin. Mit meinen 16 Jahren, da bin ich verdammt stolz drauf. Ich musste nie einen Cent dafür bezahlen, einen Penny dafür bezahlen. Das hat mir Nike ermöglicht. Nike hat sich aber auch um die Obdachlosen in meiner Nachbarschaft gekümmert. Die laufen im Winter halbnackt rum. Jetzt haben sie jedem Obdachlosen einen warmen Nike-Mantel verschafft. Also sie kümmern sich um die Schwachen in meiner Gesellschaft. Das bedeutet mir sehr viel. Und zu guter Letzt kümmert sich Nike auch um die Nichtsportler. Mein Kumpel, der in der Schule neben mir sitzt und mit Musik experimentiert, dem verschafft Nike gerade die große Basis, indem sie seine Musik für die nächste nationale Marketingkampagne verwendet. Und ich saß tatsächlich da mit meinem Schuh in der Hand und mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich habe realisiert, um in New York Fuß zu fassen, muss ich ganz anders an den Konsumenten rangehen. Da muss ich nämlich ganzheitlich denken. Da muss ich Community denken.
Du musst ja anscheinend irgendwie auch mal ja in Markenführung ganzheitlich denken, wie du auch gesagt hast, was ja eben oftmals auch verwechselt wird, wie du jetzt auch an deinem eigenen Beispiel dargestellt hast. Marke nicht gleich Produkt, vor allen Dingen auch nicht einfach nur das beste Produkt, sondern es geht um ganz, ganz viel drumherum, was du an Haltung verkörperst, was du ja an weiteren Spitzenleistungen drumherum eben dann auch vermittelst. Und dann entwickelt sich ja so ein Komplettbündel, was dann jemand eben kauft. Und nicht nur das technologisch beste Produkt, sondern eben dieses komplette Bündel, was es für ihn auch immer bedeutet und was er dadurch ausdrückt. Wie ging es dann weiter? Wie hast du es dann versucht, diese Erkenntnis auf Adidas in dem Fall zu übertragen? Und da müssen wir später den Bogen zum Club wieder dann irgendwie hinbekommen, ja.
Ja, mit dieser Information, mit diesem Aha-Erlebnis des 16-jährigen New Yorkers, der mir gesagt hat, wie ich bei ihm landen kann, bin ich natürlich zurück ins Büro gegangen und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, Leute, wir müssen irgendwas ändern. Wir müssen hier nicht nur POS-Materialien und Produkt denken, sondern wir müssen ganzheitlich denken. Lasst uns mal Community denken. Und gibt es irgendeine Marke, von der wir uns ein bisschen was abschauen können, die vielleicht nicht gerade Nike heißt, von denen sind wir jetzt schon mal angestachelt worden, aber gibt es irgendeine andere Marke, die uns da in unserem Schaffen beeinflussen kann und vielleicht auch inspirieren kann? Und dann kam relativ schnell von mehreren Mitarbeitern, hast du schon mal an Afropunk gedacht? So, jetzt war ich neu in New York, war der New Yorker Jugendkultur eigentlich gar nicht so mächtig, aber glücklicherweise hatte ich irgendwas über Afropunk gelesen. Also Afropunk ist ein Musikfestival, findet einmal im Jahr in New York statt, mitten in Brooklyn. Da wird ein öffentlicher Park konvertiert zu einem Festivalgelände. Und dann fragte ich so, Afropunk, das Musikfestival, meint ihr? Und dann sagen die, ja, das findet ja in 3 Wochen wieder statt. 150.000 Besucher, restlos ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr mir da irgendwie ein Ticket organisieren? Und dann haben meine Mitarbeiter mich relativ ungläubig angeschaut und haben gesagt, du meinst ein Ticket fürs Afropunk-Festival, was in 3 Wochen stattfindet? Wenn wir dir keine großen Erfolgsaussichten bescheinigen können, aber wir versuchen unser Bestes. Und siehe da, 2 Tage später kommt ein Mitarbeiter ganz stolz mit einem Ticket von Afropunk auf mich zu und sagt, ich hab's ergattert, da gehst du jetzt in 3 Wochen hin und du wirst was ganz Besonderes erleben. Und dann schaute ich auf dieses Ticket und dann sehe ich auf diesem Ticket, stehen dann die Headliner und da steht drauf Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Pharrell Williams und P. Diddy. Das Who is Who der Hip-Hop-Kultur. Also dieses Musikfestival ist sehr stark verwurzelt im Hip-Hop. Und was ich, bevor ich zu diesem Festival gegangen bin, dann auch noch festgestellt habe, ist, dass diese Headliner ohne Gage spielen. Sie wollen nämlich dabei sein. Sie wollen irgendwie ihren Beitrag dazu leisten, dass dieses Afropunk-Festival mitten in Brooklyn, dass das erfolgreich ist. 3 Wochen später gehe ich also zu Afropunk, fahre mit der U-Bahn dahin und realisiere Station für Station, je näher ich kam, desto spezieller wird das Klientel, desto freakiger, würde ich sagen, wird das Klientel. Man hat gemeinsam politische Parolen Fuck Trump gerufen. Es wurden immer mehr Kräuter konsumiert, die einem dann noch ein anderes Gefühl verliehen haben. Ich habe mich natürlich nüchtern gehalten. Die Frisuren wurden verrückter, die Kleidung wurde verrückter. Man hat sehr öffentlich an irgendwelche Wände Graffitis höchst künstlerisch gemalt. Und dann kam ich zu diesem Festivalgelände. Es spielte sich vor meinen Augen irgendwie alles noch in Zeitlupe ab und ich habe mir gedacht, so muss ich wahrscheinlich Woodstock vor 50 Jahren angefühlt haben. Also das war irgendwie so Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und dann waren diese 3 Tage auch was ganz Außerordentliches und Besonderes und bist mit ganz vielen Nationalitäten, mit ganz vielen Menschen in Einklang gekommen. Du wusstest erst gar nicht mehr, dass du mitten in New York warst. 3 Tage später bin ich dann, wie gesagt, ins Büro zurückgekommen und da wurde ich dann gleich mal gefragt, na, wie fandst du's? Und ich sagte, Mensch, danke, dass ihr mir dieses Erlebnis verschafft habt. Sowas habe ich mein ganzes Leben tatsächlich noch nie gesehen. Das ist eine tolle Geschichte. Hab dann aber den Smarty Deutschen ausgepackt und habe gesagt, ja, aber das war ja jetzt ein Wochenende im Jahr. Das ist ja noch keine Community. Die Community hat für mich einen Anspruch, irgendwie 365 Tage im Jahr stattzufinden. Und wie könnt ihr mir denn diese Antwort geben? Die meine Mitarbeiter schon antizipiert hatten, diese Frage, und haben dann gesagt, wir haben dir schon einen Termin mit der Agentur von Afropunk verschafft am nächsten Tag. Die erzählen dir nämlich über das Drei-Säulen-Prinzip von Afropunk. Die erste Säule habe ich erlebt, das war dieses Festival. 150.000 Zuschauer, tolle Headliner, wirklich so ein Happening. Die Säule 2 wurde mir dann relativ pragmatisch dargelegt, indem man sagt, es gibt eine Website, die heißt afropunk.com. Auf dieser Website afropunk.com fungiert man wie eine Tageszeitung, sehr aus dem Afroamerikanischen kommend, sehr lokal, was das Thema New York anbetrifft, aber man schreibt über Kultur, über Kunst, über Sport, über Politik. Man hat also sehr viele tagesaktuelle Themen. Die Inhalte werden getrieben von ehrenamtlichen Journalisten. Jeder kann da mit Inhalten beitragen. Oben drüber sitzt eine hauptamtliche Redaktion. Und das Resultat dieser Medienplattform sind mehrere hunderttausend Besucher täglich. Also man hat eine wahnsinnige Reichweite mit seiner Plattform. Die dritte Säule allerdings, die hat mich tatsächlich in meinem Denken und in meinem Schaffen maßgeblich beeinflusst. Das ist die sogenannte Afropunk Army. Eine Armee der Gemeinnützigkeit. Man nimmt sich nämlich als Afropunk pro Jahr 10 Projekte vor, um ein besseres Leben in Brooklyn oder in New York zu ermöglichen. Man betreibt Suppenküchen, man baut Kindergärten, man baut Spielplätze, man säubert die Straßen, man macht die Straßen sauber. Das kann man alles auf freiwilliger Basis tun. Man hat eine digitale Plattform, auf der man sich registrieren kann, auf der man sieht, wo könnte ich gebraucht werden, wo könnte ich meinen Beitrag leisten. Dann kann man sich da anmelden über diese Plattform und dann kann man tatsächlich dann auch seinen Dienst an der Gesellschaft, an den Schwächeren oder für die Schwächeren in dieser großen Stadt in New York oder in diesem großen Stadtteil Brooklyn, kann man dann auch verrichten. Und zwar wöchentlich. Der Anspruch ist, diese 10 Projekte innerhalb eines Jahres tatsächlich dann auch zu bewältigen. Da war ich dann dabei. Da habe ich dann mal versucht, mich mal da anzumelden. Ich habe dann auch gesagt, Mensch, kann ich mich jetzt hier registrieren? Kann jeder? Muss ich nicht aus New York kommen? Ich bin jetzt kein Afroamerikaner. Dann haben die gesagt, die Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle. Es geht uns hier um die Menschen in New York. Und es geht uns hier darum, dass man mit seinen eigenen Händen einen Beitrag leistet, um ein besseres Leben in New York zu ermöglichen. Und dann schaute ich auf diese Plattform und sehe tatsächlich, am folgenden Donnerstag ist noch ein Slot frei für die Suppenküche in Brooklyn Bushwick. Da kann man helfen. Und da bin ich dann mal hin und je näher ich dieser Location kam, desto mehr realisierte ich, da gibt es verdammt viele Menschen, die Hilfe benötigen, die sich eine Mahlzeit nicht leisten können. Ich sah aber auf der anderen Seite auch verdammt viele Leute wie du und ich, die sich dem Ganzen verschrieben hatten, die helfen wollten. Und so sind wir dann zur Tat geschritten und haben tatsächlich dann die Mahlzeiten ausgegeben. Und dann komme ich mit dem Herrn links und der Dame rechts ins Gespräch. Und der Herr links sagt zu mir, Mensch, ich bin Andrew. Ich bin CEO von einem Hightech-Startup aus Brooklyn. Hier ist mein Freund Michael, der ist Chefarzt an dem örtlichen Krankenhaus. Da, hier ist Steven, der ist Lawyer, also Anwalt. Und schließlich war da noch ein Creative Director von irgendeiner großen Netzwerkagentur zugegen, die dann erzählt hatten, dass sie sich vorher gar nicht kannten. Die haben sich kennengelernt über das Gute tun. Und die haben mir nochmal gesagt, es geht hier nicht um Spenden. Spenden kann jeder. Spenden ist unpersönlich und vielleicht auch ein bisschen uncool. Es geht darum, dieses seltene Gut, seine eigene Zeit, gerade wenn man fest im Job ist, freizuschaufeln und regelmäßig zu helfen, mit den eigenen Händen ein besseres Leben in Brooklyn zu ermöglichen. Nach einer Stunde klingelt eine Glocke. Und ich war ein bisschen aufgeschreckt und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Und dann nimmt mich Steven an der Hand und sagt, komm mal mit, kleine Zeremonie. Wir stellten uns also im Kreis auf und ich realisierte relativ schnell, dass diese Zeremonie mir galt. Ich habe nämlich meine erste Stunde mit meinen eigenen Händen für ein besseres Leben in Brooklyn eingestanden. Und das wollte man hervorheben. War ein bisschen amerikanisch, aber hat mich trotzdem sehr stark berührt. Also der Sprecher hat dann gesagt, Nils, komm mal vor. Der hat gesagt, als Zeichen unserer Wertschätzung, dass du dich so einsetzt für ein besseres Leben in Brooklyn, möchten wir dir ein Armband anlegen. Auf diesem Armband stand Member of the Afropunk Army. Ich war also dabei. Ich habe jetzt dieses Armband Member of the Afropunk Army getragen, weil ich meine erste Stunde für ein besseres Leben in Brooklyn eingestanden bin. Und jetzt kommt der Clou. wenn ich nicht eine Stunde meiner Zeit einsetze, sondern 5 Stunden, es wird ja alles digital erhoben, wenn ich 5 Stunden meiner Zeit einsetze für ein besseres Leben in Brooklyn, dann kriege ich automatisch das Freiticket für dieses hoffnungslos ausverkaufte Musikfestival, was einmal im Jahr stattfindet und diese tollen Headliner, diese Welt-Headliner aufzubieten hat. Und dieser Zusammenhang zwischen einem Mega-Event, einer Kommunikationsplattform und damit Reichweite und der Gemeinnützigkeit und dem sozialen Engagement, dieser Zusammenhang, der hat mich beeindruckt. Und tatsächlich haben wir mit Adidas dann, sind wir in eine Partnerschaft gegangen mit Afropunk und haben den Sportaspekt abgedeckt und haben darüber richtig Gravitation erfahren innerhalb von New York und haben auch unseren Marktanteil signifikant ausbauen können. Jetzt spule ich ein bisschen vorwärts. Mhm. Jetzt reden wir mal wieder über einen Club. Und jetzt bin ich natürlich beim Club angetreten, ein bisschen amerikanisiert, ein bisschen im Mindset einer Konsumgütermarke und habe den Mitarbeitern die Frage gestellt, was ist denn unser Äquivalent zum Afropunk-Festival? Und du kannst dir vorstellen, die haben mich angeguckt wie ein Autobus und haben gesagt, was will er denn jetzt? Wo hat denn der Club was mit Afropunk in New York zu tun? Die Antwort hat dann aber ein Mitarbeiter gegeben, hat er gesagt, wenn ich das so höre, was du sagst, etwas sehr Begehrliches, ein Mega-Event rund um den ersten FC Nürnberg, wo sie alle dabei sein wollen, wo wir hoffnungslos ausverkauft sind, wir haben damals noch in der ersten Bundesliga gespielt, ist wahrscheinlich das Heimspiel gegen den FC Bayern München, wo das kleine gallische Dorf, erster FC Nürnberg, gegen den großen FC Bayern mit all seinen Weltstars spielt. Und jeder will sehen, wie sich das kleine gallische Dorf gegen diesen Weltmarktriesen, wie sich der Club da schlägt. Und natürlich will man da kratzen, beißen, kämpfen und man will da Teil des Ganzen sein. Wir könnten also 100.000 Tickets für ein Spiel gegen Bayern München verkaufen. Und da haben wir bewusst dann mal gesagt, wir wollen einige Karten aus unserem Kontingent nicht verkaufen. Und wir wollen diese Karten vergeben an Menschen, die gemeinsam mit uns, 1. FC Nürnberg, für ein besseres Leben in Nürnberg einstehen. Und in unserer Region. Wir wollten also Bolzplätze bauen, wir wollten die Straßen sauber machen, wollten das gemeinsam mit unseren Fans tun, aber auch gemeinsam mit unseren Spielern, mit sehr hoch dekorierten Ehemaligen. Und wir wollten da mal diese Community fühlbar machen. Der Effekt, den wir realisiert hatten, der Effekt, der eingetreten ist, ist, dass natürlich diese Plätze für das Helfen gemeinsam mit der Mannschaft und dafür im Gegenzug eine Freikarte für das tolle Spiel gegen FC Bayern zu bekommen, die Plätze waren sehr schnell weg. Aber als die Fans dann zum Kartenabholen gekommen sind, haben sie gesagt, das finden wir eine ganz tolle Aktion. Wann können wir wieder helfen? Und im Übrigen, wir brauchen gar kein Ticket dafür. Wir finden das ganz was Besonderes, dass sich der 1. FC Nürnberg gemeinsam mit uns, dass wir als 1. FC Nürnberg Familie uns für ein besseres Leben in Nürnberg und in unserer Umgebung einsetzen. Und dann kam Corona und dann hat es das Ganze tatsächlich noch verstärkt, wo wir sehen, es gibt so viele Benachteiligte in unserer Gesellschaft. Und wir als 1. FC Nürnberg mit unserer Leidenschaft, mit unserer Reichweite, wir können da was bewirken. Wir können Menschen dazu animieren, Gutes für unsere Stadt und die Menschen in unserer Stadt zu tun. Das war so ein bisschen der Ursprung dessen, was wir uns dann auch im Leitbild manifestiert hatten und was uns tatsächlich auch wieder Vertrauen aufgebaut hat. Vertrauen, das der 1. FC Nürnberg braucht. Nicht nur Vertrauen des Fans, sondern auch Vertrauen der Stadt Nürnberg, der kommunalen Institutionen, aber auch der Wirtschaft, die alle gesagt haben, vielleicht wie du es vorhin gesagt hast, Mensch, der Club ist vielleicht ein bisschen der Depp, sagen jetzt weniger Leute. Mhm.
Also eine sehr schöne Gänsehaut-Story, also mit der ganzen Hinführung auch, was du da erlebt hast, bis hin zu dem Punkt, lass uns mal dieses Prinzip übertragen auf den Club, finde ich grundsätzlich ein schönes Instrument, wenn man mal sich eben die Fragen stellt, eben was für Prinzipien von anderen Marken sozusagen können wir dann auch mal auf unser Tun übertragen, selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht ein Ticken weiter weg ist, wobei, wie der Mitarbeiter von dir da herausgestellt hat, auch ihr habt irgendwo ein Festival sozusagen oder ein Festival-ähnliches Event, was vielleicht nicht ganz so groß und elektrisierend ist, wie das, was ich jetzt gerade vom Afropunk-Festival wahrgenommen habe, aber trotzdem vielleicht ja so ein gewisses Potenzial bietet. Dann haben wir mal die Hinführung. Ja,
ich hätte noch einen Transfer, weil ja. Da haben auch immer ganz viele zu mir gesagt, oh, du bist jetzt hier in Nürnberg, das ist jetzt nicht mehr New York. Ja. Wie kannst du denn jetzt New Yorker Standards für Nürnberg anwenden? Da will ich sagen, die Jugendkultur in New York und die in Nürnberg, die ticken gar nicht so unterschiedlich. Ich habe mal eine Analyse mit Octagon vollziehen lassen über die Jugendkultur in New York. Und ich habe gesagt, ich brauche mal 3 Schlagworte. Was ist denn die New Yorker Jugendkultur? Was zeichnet die denn aus? Und da wurden mir drei Schlagworte, Sätze genannt. Das erste war, we not me. Also die Jugend in New York sagt, wir sind nicht mehr die egoistische Kultur, sondern wir wollen irgendwie in einer Gemeinschaft wahrgenommen werden und in einer Gemeinschaft tätig sein. Das zweite ist, it's cool to be kind. Also ich bin kein Hippie, wenn ich was Gutes tue, sondern ich bin cool, wenn ich was Gutes tue für die Gesellschaft. Und das dritte ist, we live in a creator culture. Also ich will was kreieren, ich will nicht nur konsumieren, ich will zu was beitragen. Wenn ich jetzt diese drei Attribute mal nach Nürnberg transferiere und gucke, was ist denn vielleicht so eine der Hauptjugendkulturen in unserer Stadt, dann bin ich im Fußball relativ nah an den Ultras, die tatsächlich sehr großen Einfluss auf die Jugendkultur in Nürnberg haben. Dann sind die sowas von We Not Me. Also die sind eine Gemeinschaft, die sehr stark zusammensteht, die auch innerhalb ihrer Gemeinschaft sehr für die Schwachen sich einsetzt, auch außerhalb der Gemeinschaft sich für die Schwachen einsetzt. Denn sie sind cool to be kind. Die haben auch diesen sozialen Ansatz. Erst im letzten Jahr haben sie 150.000 Euro für gute Zwecke gestiftet. Das sind immer so Seiten, die man gar nicht so sieht in dieser Ultras-Kultur. Aber sie sind natürlich auch unbeugsam und sie sind natürlich auch Creator, indem sie sagen, in meine nächste Choreografie habt ihr als Verein gar nichts beizutragen. Da wollen wir unsere eigenen Statements machen und wir wollen das mit unseren eigenen Mitteln erreichen. Also egal ob New York oder Nürnberg, diese drei Attribute, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind schon tatsächlich bezeichnend für die Jugendkultur in beiden Städten. Und insofern sind wir da gar nicht so alienmäßig unterwegs mit dem, was wir jetzt versuchen, beim ersten FC Nürnberg zu bewirken.
Das ist auch mal eine spannende Headline, wo sich New York und Nürnberg ähnlich sind. Also können wir direkt mal als Überschrift im Kopf behalten. Jetzt nehmen wir uns mal noch ganz kurz mit und dann gehen wir mal auf die Was-Ebene und dann vor allem auf die Wirkungsebene, die ich dann auch spannend finde. Nehmen wir uns mal noch ganz kurz mit, weil das trotzdem mehr spannend ist. Wie hast du dann dieses Thema Nachhaltigkeit dann weiter umgesetzt und gespielt, weil es war jetzt ja trotzdem noch ein langer Weg zwischen Tickets und sozialer Tätigkeit und Arbeit hin zu der Ambition, nachhaltigster Fußballclub der Welt zu werden.
Also natürlich musste ich auch intern sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und ich musste auch ein Stück weit gegen die Überzeugung ankämpfen, dass unser damals bestehendes Leitbild tatsächlich uns noch wiedergibt. Die Überschrift unseres damaligen Leitbildes war Fußballkultur seit 1900, was wir nach wie vor sind. Aber das war mir zu sehr in den Rückspiegel geschaut. Und wir sind dann in eine Arbeitsgruppe gegangen, nicht nur mit internen, sondern auch mit teilweise externen Stakeholdern und haben dann mal auf Basis dessen, was wir bewirkt hatten, auch mal uns hinterfragt und haben gesagt, wo wollen wir denn eigentlich hinkommen? Und sind wir denn nicht der anfassbare Verein, mit der irgendwie den Gegenentwurf des Profifußballs darstellt, in dem die Zäune niedriger werden, in dem man anfassbarer wird, in dem man sich mehr mit den Menschen abgibt, anstatt weniger mit den Menschen abgibt? Damals gab es immer noch die große Diskussion, die Mannschaft entfernt sich, also die Mannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, entfernt sich immer mehr von der Basis. Man kann sich kaum mehr Tickets leisten, um zum Spiel zu gehen. Und irgendwie wirkt doch das dem entgegen, was man selber erlebt hat als Kind dieser Stadt. Und da einfach so diesen Ansporn zu haben, Mensch, wir müssen uns doch irgendwie nochmal anders darstellen und einen anderen Kern verkörpern. Natürlich mit der gleichen Ambition, möglichst sportlich erfolgreich zu sein, haben wir dann eine Headline gewählt, also eine Überschrift für das Leitbild gewählt, die heißt Der Club, das Leben. Wir wollen das Leben der Menschen in unserer Stadt verbessern. Und zwar von der Wiege bis zur Bahre. Genauso wie wir den neugeborenen Kindern in jeder unserer Geburtskliniken in Nürnberg einen Body geben wollen, wo drauf steht, unser Neuzugang, erster FC Nürnberg, aber als Beigabe auch noch ein Gutschein für ein Babyschwimmen drinsteckt. So wollen wir jedem Erstklässler in Nürnberg einen Turnbeutel überreichen und sagen, es tut dir verdammt gut, sich dich mal ein bisschen zu bewegen. Und du kannst dich auch mit dem ersten FC Nürnberg bewegen, weil wir kommen in ganz viele Schulen und da gibt es noch freiwilligen Sportunterricht. Und das tut dir gut, wenn du da mal ein bisschen dich bewegst. Genauso wollen wir gegen Jugendarbeitslosigkeit ankämpfen, bis hin zu Demenzkranke nochmal in ihrem Lebensabend begleiten, indem wir nochmal ein schönes Erlebnis kreieren und mit ihnen zusammen die Vereinshymne singen und vielleicht nochmal in alten Zeiten schwelgen, wo unsere ehemaligen Meisterspieler nochmal von dem Meisterjahr 1968 erzählen und man dann einfach nochmal ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Das ist ein sehr hehrer Anspruch. Das ist auch ein sehr ressourcenintensiver Anspruch. Aber wir sehen tatsächlich, dass wir uns da wiederfinden, auch mit den Fans, dass die Fans sagen, ja, da wollen wir dabei sein. Also dieser Community-Ansatz, der ist im Wachsen, da sind wir noch nicht vollständig angekommen, aber wir kommen über das soziale Engagement natürlich ein Stück weit näher zu unserem Anspruch, möglichst nachhaltig zu agieren.
Das wäre jetzt ja der weitere Punkt eben. Was heißt jetzt inzwischen, also wir haben jetzt gehört, wie ihr da hingekommen seid, auch dann so ein bisschen dieser Zwischenschritt über das Leitbild, das heißt, das möglichst dann auch ja auf so einer hohen Ebene und auch ganzheitlichen Ebene zu verankern, dass es nicht irgendwie so eine isolierte Nebenstrategie sozusagen ist, sondern eine Nebeninitiative ist, die ganz nett ist. Und jetzt ist die Frage eben, was macht ihr da eigentlich wirklich? Also wie fühlt sich Nachhaltigkeit bei euch an und wie fühlt sich das Thema der Umsetzung dieser Vision auch an?
Wir waren dann natürlich in der Situation, wo wir gesagt haben, wenn wir diesen einzigartigen Anspruch haben, ich sage mal im deutschen Fußball, so eine Vision hat bislang noch keiner, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, dann müssen wir auch die Dinge in unsere eigenen Hände nehmen. Dann können wir uns nicht mehr leisten, dass wir beispielsweise von einem Fremdvermarkter vermarktet werden in Richtung Industrie und Wirtschaft, sondern müssen wir selbst vorstellig werden. Da müssen wir selbst erstmal überzeugen, dass wir eine neue Positionierung haben, dass wir neue Schwerpunkte haben in unserem Schaffen. Da müssen wir aber auch imstande sein, eben nicht die Stangenware zu liefern, die Bandenwerbung, die Trikotwerbung und vielleicht den Business Seat, sondern dass wir individualisiert auf jeden Partner eingehen. Und wir sehen schon, dass dieses Thema Nachhaltigkeit in jedermanns Kopf ist und dass viele auch ein Stück weit hilflos vor diesem sehr regulatorischen Thema Nachhaltigkeit stehen und dass viele Unternehmen auch es nicht schaffen, das Thema Nachhaltigkeit zu emotionalisieren. Und darüber kann man natürlich ins Gespräch kommen mit dem ersten FC Nürnberg. Vielleicht kann ich noch ein kleines Beispiel nennen. Ich war mal gemeinsam mit meiner Kommunikationsverantwortlichen, der Katharina Fritsch, in der Situation, dass wir gemeinsam eine Dokumentation gesehen haben über Joe Käser, damals CEO von Siemens. Und Joe Käser hat sich sehr darüber ausgezeichnet, dass er nicht nur CEO von diesem Weltkonzern war, sondern dass er auch ein sehr großes gesellschaftliches Engagement an den Tag gelegt hat. Er hat Fremdenfeindlichkeit bekämpft. Und zwar zu einer Zeit, wo wenige Leute gegen das Thema Fremdenfeindlichkeit angegangen sind und wo man natürlich auch immer sehr viel anonymen Widerstand aus ganz dunklen Ecken erfahren hat. Trotzdem hat er sich weiterhin eingesetzt für dieses so wichtige Thema. Und dann haben wir uns entschlossen, dem Joe Käser mal einen Brief zu schreiben. Und dann hat der Joe Käser uns zu unserer Überraschung relativ zeitnah handschriftlich geantwortet und hat gesagt, ich komme aus dem Bayerischen Wald. Natürlich weiß ich, wer der erste FC Nürnberg ist. Ihr habt jetzt gerade gesagt, ihr findet es toll, was ich tue. Ihr habt aber auch gesagt, was ihr tut zum Thema gesellschaftliches Engagement. Das finde ich sehr spannend. Trefft euch mal mit meinem Standortleiter für Nordbayern. Dann haben wir uns mit seinem Standortleiter für Nordbayern getroffen und der hat uns erzählt, dass er gar nicht so interessiert ist am Thema Sportsponsoring und schon gar nicht so interessiert ist an dem Thema Sportsponsoring mit dem ersten FC Nürnberg, der doch irgendwie, das hat er nicht gesagt, aber ein Achterbahnverein ist und vielleicht auch ein bisschen nicht wirklich vertrauenswürdig agiert hat in der Vergangenheit. Das hat er uns relativ schnell zu verstehen gegeben, aber er hat gesagt, ich möchte euch trotzdem mal erzählen, was wir als Siemens tun, um unseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und vielleicht auch ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden. Und hat da über das Thema Corporate Volunteering erzählt, was ich ein sehr spannendes fand, weil er doch einen sehr großen Einsatz gezeigt hat für 30.000 Verwaltungsangestellte, hat er erhebliche Freizeit eingeräumt, um tatsächlich mit bezahltem Urlaub, um tatsächlich gesellschaftlich aktiv zu werden. Er sagt aber, wir kriegen es noch nicht so richtig an unsere Mitarbeiterschaft transferiert. Das wird nicht so wahrgenommen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, können wir da unseren Beitrag dazu leisten? Und die erste Frage war, wie will denn der erste FC Nürnberg seinen Beitrag leisten bei meinem Corporate Volunteering Programm? Und dann haben wir unsere Idee präsentiert, dass wir gesagt haben, vielleicht können wir mit unserer Kernkompetenz der Fußballausbildung dazu beitragen, dass das Ehrenamt in unserer Region gestärkt wird, nämlich indem wir Mitarbeiter von Siemens zu besseren Fußballtrainern ausbilden, so dass der Breitensport in unserer Region, besonders der Kindersport in unserer Region, einfach qualifizierter angegangen wird. Und der Herr steht auf und gibt mir die Hand und sagt, so, jetzt sind wir zusammen. Und wir wären nicht mit Siemens zusammengekommen mit unserem sportlichen Ergebnis und mit unserer Fußballkultur seit 1900, sondern er fand einfach spannend, dass wir ihm in seiner Situation helfen, ein nachhaltigerer Unternehmer oder ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden. Und dieser Ansatz, den sehen wir sich immer wieder weiter wiederholend. Und wir kommen mit Unternehmen ins Gespräch, von denen wir nicht geträumt hätten, zu sprechen. Und da fühlen wir uns schon bestärkt, dass wir über ein nachhaltiges Engagement, über das, was wir verkörpern, mit viel Ressource, das muss man immer wieder dazu sagen, dass wir darüber eine Positionierung erfahren, die über einen traditionellen Fußballclub hinausgeht, sondern die tatsächlich auch eine Partnerschaft bereichern kann, ohne nur Sichtbarkeit zu geben.
Das war jetzt schon das, teilweise das Fass und auch teilweise die Wirkung schon ein bisschen im Einen. Das finde ich schon mal ganz gut, weil da wollte ich auch noch drauf gehen. Aber wenn wir noch beim Was bleiben, Nachhaltigkeit und die drei Säulen der Nachhaltigkeit, haben wir jetzt sehr stark über das soziale Engagement gesprochen. Große Frage ist natürlich, was ist mit dem ökologischen Thema in der Nachhaltigkeit der Säule dort auch? Wie geht ihr daran? Gibt es auch dort was zu berichten, wo ihr sagt, da sind wir auf einem guten Weg oder auch das betrachten wir?
Ja, das ist unser großer Schwerpunkt jetzt, den wir uns gesetzt hatten. Wir wollen natürlich gucken, dass wir mit ökologischen Maßnahmen tatsächlich auch Sichtbarkeit erlangen und Wirkung erlangen und erzeugen. Wir müssen konstatieren, dass wir in einem Stadion spielen, was nicht unser eigenes ist, dass wir sehr viele Zuschauer im Durchschnitt haben, die aus einer sehr großen durchschnittlichen Entfernung anreisen. Wir haben ein tolles ÖPNV-Netzwerk, aber wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass wir sagen können, die Fanmobilität ist kein großer CO2-Treiber, das ist ein riesiger CO2-Treiber und müssen natürlich Ideen entwickeln, wie wir auch vielleicht mit anderen Zukunftsvisionen erstens stärker in den Stadionbetrieb reinkommen. Wir haben ein großes Stadionkonzept, was wir gerade vollziehen wollen, was wir auch umsetzen wollen, wo wir dann auch mehr in die Betreiberschaft und in die Gesellschaft des Stadions gehen, wo wir natürlich auch sehr stark das Thema Nachhaltigkeit bei einem Neubau dann nochmal bemühen wollen. Aber wir sind natürlich auch bei vielen anderen Maßnahmen, viel hängt tatsächlich mit der Mobilität zu tun. Also wie reisen unsere Mannschaften zu ihren Auswärtsspielen? Wie reisen die ganzen Nachwuchsspieler zu ihren Trainings, die 3-4 Mal die Woche tatsächlich an den Pfalzner Weiher nach Nürnberg kommen und teilweise aus Coburg, aus Bamberg, aus Ingolstadt kommen? Wie reisen unsere Fans zum Spiel? Wie können wir dazu animieren, dass der öffentliche Nahverkehr noch stärker genutzt wird? Also da haben wir viele Initiativen, die wir losgetreten haben, die über das Bäumepflanzen hinausgehen, was uns immer mal so ein bisschen ketzerisch nachgesagt wird. Ihr wollt da Bäume umarmen und ihr wollt Bäume pflanzen. Da müssen wir auch Überzeugungsarbeit leisten, dass wir jetzt nicht den Fokus auf den Sport verlieren, sondern wir wollen über die Nachhaltigkeit unsere wirtschaftliche Situation so verstärken und unsere Einzigartigkeit so verstärken, dass wir imstande sind, besseren Fußball zu spielen. Und das Schöne ist, vielleicht zu guter Letzt, es geht nicht nur ums Finanzielle, es geht auch um diesen Purpose, den man sich gegeben hat. Und wir haben durchaus das ein oder andere Beispiel an Fußballern, die gesagt haben, wir standen vor der Wahl, ob ich jetzt zu Verein A oder zu Verein B gehe, der ihr seid, und ich gehe zu euch, weil mir eure Positionierung sehr gut gefällt und weil ich sehe, dass ich über euch als Arbeitgeber, als meinen Arbeitgeber, positive Dinge bewirken kann. Und auch das ist ein schöner Effekt, den wir sehen und den wir natürlich doch stärker manifestieren wollen.
Das ist natürlich sehr spannend, jetzt wenn du diese Wirkung betrachtest. Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr habt sowohl Sponsoring-Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen inzwischen. Es melden sich Unternehmen bei euch, die wahrnehmen, dass der Club auf dem Weg ist und sogar auf der höchsten Ebene wahrscheinlich im Fußball, was sehr entscheidend ist, was das Spielermaterial angeht, siehst du auch schon die ein oder andere Wirkung. Das heißt also, die Strahlkraft vom Club verändert sich sehr deutlich dadurch, dass sie jetzt in das Thema Nachhaltigkeit investiert hat. Und wenn man das jetzt mal festhält, ist das natürlich eine der höchsten Ebenen und, glaube ich, für jeden sehr erfreulich, der sich hier mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt.
Das stimmt, und ich will natürlich die andere Ebene und die wahrscheinlich wichtigste Ebene für uns gar nicht auslassen, sondern wir sind der Ansicht, dass wir dadurch mehr Fans, mehr Mitglieder, mehr engagierte Mitglieder oder engagierte Fans gewinnen und dass wir irgendwie einen Impuls leisten, um das, was wir natürlich in unserem Nukleus Stadt Nürnberg, was wir da vollziehen, dass wir Menschen dazu animieren, im Sinne und im Namen des 1. FC Nürnberg das Ganze zu replizieren in unserem Umland, nämlich in Coburg, in Bamberg, in Kronach, in Kulmbach, in Ansbach, in Schwabach und so weiter. Wir animieren unsere Fans dazu, Dinge zu vollziehen, die wir hier in Nürnberg angestoßen haben. Und das ist eine tolle Wirkung. Und wir haben jetzt das 30.000. Mitglied gewonnen. Wir sind innerhalb des letzten Jahres über 5.000 Mitglieder gewachsen. Wir merken also, es gibt wieder mehr Menschen, die sich mit dem Club auch so weit identifizieren wollen, dass sie Teil dieses höchsten Gremiums werden können, nämlich der Mitgliederversammlung.
Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt mal grundsätzlich auf den Club als Nachhaltigkeitsmarke anschaut, ist es so, dass man sagen kann, dass ihr da auch als Nachhaltigkeitsplayer wahrgenommen werdet? Das heißt, also jetzt so ein bisschen aus einer anderen Kategorie oder aus einer anderen Perspektive angeschaut werdet?
Immer mehr. Wir sind tatsächlich immer mehr auch in Gesprächen mit anderen Industrien, mit anderen Branchen. Wie gehen wir dieses Thema an? Und da gehe ich jetzt gar nicht auf die Vermarktung ein. Ich referiere sehr gerne darüber, dass wir imstande waren, über einen außerordentlichen Weg tatsächlich uns wieder Substanz anzueignen. Auf uns kommen Nachhaltigkeitsplayer zu, die gar nicht aus unserer Region kommen. Also wir haben mit Baukhof einen tollen Partner aus Niedersachsen. Wir sind jetzt mit, die kommen aus unserer Region, aber mit Neumarkt der Lamsbräu sehr stark ins Gespräch gekommen und in eine Partnerschaft gekommen, die uns mit Sicherheit nicht gewählt hätten, wenn wir nur der normale Fußballverein gewesen wären. Punkt. Wir referieren jetzt auf der in Nürnberg stattfindenden Biofach, wo wir einfach als Fußballclub, und jeder zieht erstmal die Augenbrauen hoch, wie kommt denn jetzt der Fußballclub hier in dieses Nachhaltigkeitsumfeld, wo wir dann aber auch mit unseren Inhalten tatsächlich punkten können und überzeugen können und hoffentlich auch inspirieren können.
Jetzt möchte ich noch zwei Themengebiete ganz schnell mit dir anreißen. Der erste Punkt ist, Nachhaltigkeit ist natürlich auch eine entsprechende Haltung, eine Weltanschauung. Man steht für gewisse Werte, auch als Mensch am Ende. Das hast du ja schon auch sehr eindrücklich dargestellt. Jetzt ist der Fußball nicht per se eine Sportart, in der Nachhaltigkeit so hoch geschrieben oder hochgestellt wird. Nicht nur, was das Wirtschaften, die Ökologie und so weiter angeht, sondern auch, was manchmal die Wertehaltung dahinter angeht. Also wir sprechen über Fußballer, die oftmals sehr früh sehr viel Geld verdienen, die in die Medien kommen, die Skandale auftürmen und so weiter, die sehr in ihrer Bubble irgendwie gefangen wirken oder vielleicht einfach da reingeboren werden etc. Und der Fußball baut sich ja immer mehr das auch auf, dass es eigentlich immer jünger startet. Jetzt St. Pauli, die jetzt, glaube ich, die Scouts vom Trainingsgelände entfernen hat lassen, also gerade bei den Jugendspielern, damit eben diese Spirale irgendwo mal ein Ende auch hat. Wie sieht das bei euch aus? Schafft ihr es, dass dieses Thema Nachhaltigkeit sich wirklich auf das Gesamtgebilde Fußball bei euch auch überträgt, bis hin zu den Spielern? Du hast jetzt eben schon beschrieben, es gibt Spieler, die euch wahrnehmen, die da so in einer Pattsituation sich für euch entscheiden. Aber wie sieht das mit dem Spielermaterial und auch so den Leuten aus? Also habt ihr da so eine Identität, die ihr versucht auch zu schulen, dass da selbst, keine Ahnung, wie gesagt, der Profifußballer, der von dem Thema ganz weit weg ist, dass der auch zu einem Botschafter und einem echten Club-Exempel wird sozusagen?
Ja, wir haben ein ganz wichtiges Element beim 1. FC Nürnberg noch gar nicht angesprochen, und das ist der Nachwuchs. Natürlich auch was wir vorgefunden haben. Wir haben ein sehr erfolgreiches Nachwuchsleistungszentrum und wahrscheinlich ein sehr erfolgreiches Nachwuchsleistungszentrum, weil auf mehr eingegangen wird als auf den Sport. Man sieht nicht nur den Spieler, sondern man sieht den Jugendlichen, den Heranwachsenden, den man begleitet, der erhebliche Zeit mit dem 1. FC Nürnberg verbringt. Und was ich vor 5 Jahren vorgefunden habe und was unter unserem neuen Leiter oder jetzt inzwischen etablierten Leiter Michael Wiesinger noch stärker manifestiert wurde, war, dass man über den Fußball hinausgeht und dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist, dass man Persönlichkeiten fördert, begleitet, formt in diesen so wichtigen Jahren zwischen, ich sage mal, 13 und 18 Jahren. Teilweise kommen die Spieler zu uns in ein Internat, haben noch nie woanders gewohnt, kommen aus ihrem Elternhaus raus. Und jetzt haben wir die Verantwortung, diese Spieler sportlich zu fördern, aber diese Menschen als Persönlichkeit zu begleiten. Und da haben wir einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Und da haben wir tolle Mitarbeiter bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Da ist der ehemalige Fußballer, der Dieter Frey, der eine pädagogische Ausbildung hat. Da sind ganz viele tolle Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum, die teilweise wie Mamas sich um die Kinder kümmern, weil wir sehen, dass eine etablierte Persönlichkeit der Grundstock für alles sein muss. Und wenn wir sehen, dass aus einem Nachwuchsleistungszentrum 2% vielleicht dann irgendwann mal Profifußballer werden und der Rest wieder irgendwann in die Heimat zurückkommt, dann möchten wir nicht, dass die als Gescheiterte zurückkehren, sondern dass sie als gewachsen zurückkehren und von ihrer Zeit beim 1. FC Nürnberg profitieren. Das heißt, wir haben ein großes Investment, was wir auch in den Nachwuchs installieren wollen. Und da gibt es in dem Nachwuchsleistungszentrum einen rot-schwarzen Faden, so nennen wir das. Den haben wir jetzt auch auf die Lizenzspieler übertragen. Also ein Code of Conduct, wo wir einfach mal Werte vorgeben, wo wir sagen, was bedeutet es denn, ein Spieler beim 1. FC Nürnberg zu sein? Das bedeutet für unsere Nachwuchsspieler, dass die, wenn sie auswärts irgendwo Fußball spielen, dass sie die Menschen oder die Fremden grüßen, dass sie denen in die Augen schauen, dass sie nicht großspurig auftreten und dass sie vor allem ihre Kabine in einem exzellenten Zustand hinterlassen, so dass der erste FC Nürnberg und seine Werte da auch in den jungen Jahren schon wieder gespiegelt werden. Und genauso heißt es, dass jeder Lizenzspieler, der bei uns spielt, zur Verfügung steht, und zwar selbstverständlich zur Verfügung steht, für gesellschaftliches Engagement. Und vielleicht war es am Anfang ein bisschen befremdlich für den einen oder anderen, inzwischen ist es eine Selbstverständlichkeit geworden. Und da kann ich auch sagen, Nachhaltigkeit im Profifußball ist im ersten Sinne wahrscheinlich ein kleiner Widerspruch, weil man sagt, man lebt doch so von der Hand in den Mund und wenn man viel Geld einnimmt, dann kann man wieder viel Geld ausgeben. Und wehe denn, zwei Geisterspiele finden statt, dann ist die Hälfte der Bundesligisten schon am Rande seiner Existenz. Das ist die Realität, wie der Fußball wahrgenommen wird und wahrscheinlich nicht nur, wie er wahrgenommen wird, sondern wie er in den letzten Jahrzehnten dann auch herangezüchtet wurde. Und da jetzt einfach mal den Gegenentwurf darzustellen und zu sagen, wir gucken über den Tellerrand hinaus mit mehr Ressourceneinsatz, den wir leisten müssen. Aber dann zu sagen, man sieht die Wirkung, die es auf das Umfeld hat. Wir haben jetzt mehr Mitglieder, wir haben mehr Dauerkarteninhaber als jemals zuvor. Wir haben mehr Sponsoren als jemals zuvor. Dann muss ich sagen, sehe ich schon erste Früchte, die unsere sehr spezielle Positionierung dann auch trägt.
Sehr schön. Ich habe jetzt noch drei abschließende Fragen, ich glaube, da kommen wir relativ schnell durch. Und zwar erste Frage, die man sich, glaube ich, in jedem Segment natürlich stellt. Wir haben jetzt bei Unilever gesehen als Beispiel, die auch irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit vor 2 Jahren gestartet sind, das ein Jahr später dann wieder einkassiert haben, weil dann doch der Shareholder-Druck zu groß war. Und bei euch ist der Shareholder-Druck natürlich der Fan und das Fußballgeschäft an sich. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Auf der einen Seite Nachhaltigkeitsinvestitionen, aber wenn euer Produkt nicht funktioniert, wenn ihr absteigt im schlimmsten Falle des Falles etc., dann braucht ihr mit dem Thema auch nicht um die Ecke zu kommen. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
Das wird uns natürlich in Zeiten von sportlichem Misserfolg auch teilweise vorgeworfen, dass wir zu viel über den Tellerrand hinausschauen. Auf gut Fränkisch wird dann gesagt, schaut erst einmal, dass ihr gescheit Fußball spielt, bevor ihr dann den ganzen Firlefanz macht. Das müssen wir aushalten. Das ist ja teilweise auch berechtigt, dass man sagt, wir dürfen in keinster Weise jetzt Ressourceneinsatz betreiben, um das Kernprodukt irgendwie außer Acht zu lassen. Und das wollen wir auch nicht. Ganz im Gegensatz, wir wollen unser Spektrum ein bisschen ausweiten, um unser Kernprodukt zu verbessern, um mehr Ressource, finanzielle Ressource in erster Linie, aber auch Spielerressource zu haben, um besser Fußball zu spielen und in der Tabelle besser abzuschneiden. Eine Nachhaltigkeitsstrategie und die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie erfordert Geduld. Und man wird nicht von einem Moment auf den anderen auf einmal erfolgreich werden. Man sieht jetzt vielleicht erste Früchte, aber die Spreu wird vom Weizen erst dann getrennt, wenn man der Nachhaltigkeit dann auch beisteht und beikommt.
Das ist exakt die nächste Frage, die ich stellen wollte, weil da müssen wir natürlich nochmal schnell darauf eingehen. Es ist funktionärsgetrieben, es ist emotionsgetrieben. Funktionäre wechseln eben relativ schnell im Fußballgeschäft und natürlich, wenn es dann um Mitglieder und so weiter geht, dann kommt ganz oft der zukünftige Präsident oder was auch immer, der da irgendwie gewählt wird und der proklamiert, verspricht natürlich irgendwas ganz Großes und wenn er merkt, da sind die Leute gegen dieses Nachhaltigkeitsthema, haben sie ein Problem mit, dann sagt er, ich drehe das um unter mir und so weiter. Also kurz gesagt, wie willst du die Nachhaltigkeit der Nachhaltigkeit kreieren? Wie schaffst du es, dass das funktionärsunabhängig wird beim 1. FC Nürnberg?
In der Tat war das ein ganz wichtiger Aspekt, als wir in dieses neue Leitbild eingestiegen sind. Und deswegen haben wir uns auch relativ breit aufgestellt, haben natürlich Aufsichtsrat mitgenommen, Fanvertreter mitgenommen, Mitarbeiter mitgenommen und haben die alle unterschreiben lassen und sagen lassen, jetzt mal unabhängig von uns handelnden Vorständen, Dieter Hecking, Nils Rosso, ist das ein Thema, dem ihr euch ganzheitlich verschreibt? Und wir haben von überall das Ja bekommen und von überall die Unterschrift bekommen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, ganz wichtig, selbst Kontinuität an den Tag zu legen, wenn man Nachhaltigkeit propagiert. Auf der anderen Seite soll es natürlich auch unabhängig von handelnden Personen sein. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir ein Eigentümer eines mittelständischen Unternehmens sind. Wir sind angestellte Vorstände, wir sind gewählte Aufsichtsräte. Das heißt, eine Verweildauer ist per se jetzt nicht unendlich. Umso wichtiger ist, dass man es möglichst breit verankert und dass man möglichst breiten Konsens findet hinter der neuen Positionierung und die haben wir gefunden.
Sehr schön, sehr gutes Beispiel. Dann bist du mit dem Kernthema durch und bist auch gleich entlassen im Podcast. Jetzt musst du auch noch 2 Fragen vorbei und die erste Frage stelle nicht ich dir, sondern deine Vorgängerin hier im Podcast.
Was war das skurrilste Feedback, was du jemals zu deiner Marke bekommen hast?
Es war nicht so skurril, aber es war so wahnsinnig ermutigend, dass eine ältere Dame auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut, aber den 1. FC Nürnberg finde ich richtig gut. Das hat mich sehr bestärkt in dem, was wir eigentlich verkörpern wollen. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen niemandem egal sein, aber vielmehr noch, wir wollen Menschen berühren, auch wenn sie mit Fußball nichts zu tun hat. Wir wollen tatsächlich zum Kulturgut in dieser Stadt werden.
Das war eine sehr schöne Brücke zum Anfang des Gesprächs auch. Ich sage jetzt schon mal danke, lieber Nils, für diese wunderbare Reise mit all den Schlenkern, die wir eingebaut haben zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, eine unglaubliche Werbung für das Thema Nachhaltigkeit, auch natürlich Werbung für den ersten FC Nürnberg. Also wirklich unheimlich spannend, was ihr da bewirkt habt und wie ihr wahrscheinlich auch mich zum Beispiel dann durchaus gestraft habe, was meine Vorurteile angeht, als ich gesagt habe, eben mit meinem Club ist er Depp-Image sozusagen, das mit der Nachhaltigkeit werdet ihr in der Ambition niemals so umsetzen. Und wie gesagt, ich glaube, jeder ist jetzt überzeugt, wie viel Haltung und Ambition da wirklich dahinter steht. Jetzt die letzte Frage wäre, dass du einfach eine Frage überlassen darfst an den oder die Nächste, ohne zu wissen, wer es denn ist. Und die wird dann eingespielt. Also das heißt, schön in einem Satz mal raushauen, was du denn gerne hinterlassen würdest als Frage.
Lieber Nachfolger, erstmal möchte ich sagen, dass es ein ganz tolles Format ist und dass ich mich mit dir, Colin, sehr wohl gefühlt habe. Also herzlichen Dank für die Einladung. Und mich würde interessieren, was wäre denn dein Beitrag zu einer veränderten Welt?
Sehr schön. Das ist doch auch eine wunderbare Brücke. Ich sage nochmal danke, Nils. Es war mir echte Riesenfreude. Und ich wünsche euch alles Gute für die weitere Umsetzung eurer Ambition, dass ihr, wie gesagt, funktionärsunabhängig da bleibt und es schafft, dass es zu einem echten Differenzierungsmoment und Vorteil beim 1. FC Nürnberg wird.
Herzlichen Dank.
Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald. Ciao.
Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.